Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Die Woche begann verheißungsvoll mit der Rückkehr der 20 lebenden israelischen Geiseln aus Gaza und einem Waffenstillstand. So verheißungsvoll, dass die Süddeutsche Zeitung ihren Kommentar tatsächlich mit "Ein Held namens Trump" betitelte, ohne Fragezeichen. Am Ende der Woche, als klar wurde, wie fragil die Vereinbarung eben doch ist, als die Hamas in Gaza auf offener Straße ihre Gegner exekutierte und die Rückführung der toten Geiseln stockte, hätte man das Fragezeichen hinter Trumps Heldentum womöglich schon wieder gesetzt. Die Freude war so groß, dass über alle Dissonanzen hinweggesehen wurde, stellt der Schriftsteller Doron Rabinovici in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung fest. In der Süddeutschen Zeitung machte die israelische Schriftstellerin Zeruiah Shalev ihrem Herzen so Luft. Wie absurd das ist. Der Präsident einer fremden Supermacht kümmert sich mehr um die israelischen Bürger als ihre eigene Regierung. So wie Katar, die Türkei und Ägypten sich weit mehr um die Bewohner des Gazastreifens kümmern als die Anführer der Hamas. Das sieht ihr Schriftstellerkollege Rabinovici im schon erwähnten Artikel der Wochenendausgabe der Frankfurter Allgemeinen ähnlich, wenn er meint, wer in Tel Aviv Trump hochleben ließ, drückte somit nicht selten auch seinen Zorn auf die Regierung in Israel aus. Dass die Knesset zum Empfang des US-Präsidenten weniger einer Abgeordnetenversammlung glich als einer Fankurve, das hat Rabinovici befremdet. Zeruiah Shalev ließ uns in der Süddeutschen Zeitung auch ihr Erschrecken gewahr werden. Bei einem Anschlag 2004 wurde sie schwer verletzt. Nun kommt ausgerechnet der Drahtzieher dieses Anschlags im Tausch gegen die Geiseln frei. Was, wenn er wieder tötet, fragt sich Shalev und hofft doch auf Frieden und Heilung für Israelis wie Palästinenser. Harter Schnitt. In Deutschland war die Frankfurter Buchmesse das kulturelle Ereignis der Woche. Sie ist die größte ihrer Art, aber wie viel Bedeutung kommt ihr tatsächlich zu? Auf der Frankfurter Buchmesse geht es vorbei an Papierwolken in Rosa und Lila und an Regalwänden mit blutigen Messern und am vollsten ist es da, wo es Schnittchen gibt, dämpfte Judith von Sternburg in der Frankfurter Rundschau jedweden weihevollen Ton. Nun ist das mit den umlagerten Schnittchenständen auf jeder Messe so, von Auto über IT bis eben Buch. Aber Marie Schmidt in der Süddeutschen Zeitung blies letztlich ins gleiche, höchst skeptische Horn, als sie schrieb, im Bereich anspruchsvoller Literatur lasse sich kein Geld mehr verdienen, hört man. Es klingt schon nicht mehr wie eine Klage, eher wie die Feststellung von Bekanntem. In offene Mikrofone würde das wohl keine Verlegerin, kein Lektor sagen, um die eigenen Autorinnen und Autoren nicht zu verunsichern, deren Werke man trotz allem mit Engagement pflegt. Schon allein, weil das Neue, das Interessante, der ganz andere Blick eben doch meistens aus diesen künstlerischen Sphären der Literatur kommt. Aber die Frage stellt sich immer dringender, wie sich die Kunst neben aller willkommenen Unterhaltung auf dem Buchmarkt behaupten kann. Soweit die Süddeutsche Zeitung. Freude aber in der Zeit, dass die Schweizer Schriftstellerin Dorothee Elmiger den Deutschen Buchpreis für ihren Roman »Die Holländerinnen« erhielt, hält Adam Sobuczynski für ausgezeichnet. Ein Buch, das uns hinreißend verunsichert und zeitdiagnostisch sei, meint er. Elmiger sei dem Lebensgefühl unserer Gegenwart auf der Spur, dieser Ahnung, dass sich Selbstverständlichkeiten auflösen, dass wir nicht mehr sicher sind, ob die liberale Weltordnung noch eine Zukunft hat. Soweit Adam Sobuczynski in der Zeit. Wobei an den gepriesenen Roman gar nicht so leicht heranzukommen ist, bedauerte Andreas Platthaus in der Frankfurter Allgemeinen. Er ist seit Wochen vergriffen, weil der Hansa Verlag keine Druckerei finden konnte, die Kapazitäten frei hatte. Entwarnung aber folgte sogleich. Zum Ende dieser Woche sollen jetzt gleich 100.000 Exemplare auf einmal ausgeliefert werden. Und somit können die Holländerinnen von Dorothee Elmiger das Weihnachtsgeschäft ankurbeln. Gestiegene Kosten durch Papierpreise, Produktion, Auslieferung, das Ende der werktäglichen gedruckten Taz war lange ausgerufen, jetzt raschelt das Papier nur noch samstags, wochentags erscheint die Tageszeitung rein digital. Für alte Menschen wie mich ist das ein trauriger Moment, sagte Bundestagsvizepräsident Omid Nuripur bei der Abschiedsfete. Das Raschelgeräusch der Zeitung könne er auch digital abspielen, beruhigte man ihn. Nur Klopapier ist unersetzlich, titelt der entsprechende Artikel in der Süddeutschen. Für die Sonderausgabe am Freitag fuhr die Taz nochmal ordentlich auf. 40 Seiten, künstlerisch gestaltet, mit Stimmen von der wehmütigen, aber tapferen Abonnentin der ersten Stunde, Linda, bis hin zu T.C. Boyle. Halt dich an deiner Zeitung fest, schallte es uns entgegen. Dabei bleibt die Taz als erste rein digitale überregionale Zeitung Avantgarde. Das betont die Welt und die Frankfurter Allgemeine meint, nun schaut die ganze Branche, die unter dem Herstellungspreis der Papierzeitung ächzt, wie das bei der Taz wohl läuft. Wir nehmen wehmütig Abschied und verweisen noch einmal auf die sehr geliebte Kolumne Berichtigung, die es nicht ins digitale Format geschafft hat. Denn Fischgräten in den Kulturteil vom Vortag einwickeln, das gehe nun einmal mit App und Smartphone nicht mehr, konstatierte die Taz-Glosse zuletzt ganz sachlich. Fehler werden weiterhin passieren, gibt die Berichtigung zum Schluss ganz richtig zu bedenken und fragt ins Digitale hinein, ob sie noch irgendwo redaktionell aufgespießt werden. Wir hoffen das Beste.